Schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Thies, es ist Florentin Will, wir sind beide ein bisschen angepisst, nicht wegen dieses tollen Intros.
Das war super.
Was wirklich einfach nur super ist, vielen Dank, Daddy.
Das war ein schönes, herzergreifendes, niedliches Intro.
Nein, weil wir machen immer Tests, ob die Mikros funktionieren und Florentin nimmt es auch immer sehr wichtig. Wenn man nicht richtig klopft, dann ist er direkt sauer aufs Mikro und so weiter. Und jetzt hat er es getestet, es hat offensichtlich nicht funktioniert. Wir haben jetzt eine halbe Stunde aufgenommen. Na gut, wir haben ja ungefähr 30 Sekunden aufgenommen.
Wir haben 30 Sekunden aufgenommen. Stefan hat viele Gags über die Musikrichtung Ska gemacht. Das alles wird jetzt im Giftschrank verschwinden. Diese Gags werden nie das Licht der Öffentlichkeit erfahren.
Aber ich will es ja nicht wiederholen. So.
Ich war im Urlaub und habe mich davor natürlich ein osteuropäisches Land, das nicht näher genannt werden möchte. Und dann habe ich mich informiert natürlich im Vorhinein, was in diesem Land so geht, was man da so machen kann. Und das allererste, was bei Google stand, wenn man dieses Land eingab, war, die beliebteste Musikrichtung ist Ska. Und ich dachte mir,
auf gar keinen Fall.
Das wird hart.
Hast du den Ska-Witz bis jetzt aufgehoben? Bis wir richtig aufnehmen?
Nee, das war halt spontan, weil du über Ska geredet hast. Ich wohne ja relativ in der Nähe von einem Unterhaltungsetablissement.
Ja.
Und das heißt, ich höre nachts immer Musik. Aus der Straße einfach so. Und irgendwie in dieser einen Kneipe gibt es einmal in der Woche irgendwie so lateinamerikanische Nacht oder irgendwie sowas. Und die Musik ist ja so, du hörst nur den Bass, der Rest ist alles weg und du hörst es und das stundenlang. Ich liege im Bett
wie ein langer Song.
Ey, Musik an sich ist schon nervig zu hören, wenn man schlafen will, aber dann dieser konstante stundenlang. Es hat vor allem, es soll irgendwie Elan und Leidenschaftlichkeit und Bewegungsfreude ausdrücken. Und ich liege still im Bett und möchte gerne einschlafen. Und mein Körper sagt,
dein Herz auch schon so.
Ja.
Ja, weil du nicht kannst. Weil du musst, haben wir ja bei deinem DNA-Test rausgefunden, du bist dann doch zu 10% Lateinamerikanerin.
Natürlich.
Und dann kommt das natürlich auch dann durch. Da kommt dann, du kannst im Bett auch nicht stiller. Deine Schultern zucken immer so.
Ja. Es ist furchtbar und ich weiß genau, dass wenn ich irgendwann mal nach Lateinamerika muss oder so, ich werde nicht schlafen können, weil überall ich diesen einen Rhythmus. Es ist schrecklich.
Ja, es ist ein bisschen boring. Aber Partys sind auch, muss man sagen, wenn man schlafen will, scheiße.
Ja.
Oder auch generell objektiv betrachtet, weil dann hörst du auch mal dieses spitze Lachen von Damen dann manchmal zwischendurch.
Stuhlgerücken, immer Leute stehen auf, um sich Flips zu holen.
Und man denkt sich, wo wollen die denn die ganze Zeit hin? Bernd, du warst gerade so im Klo, das habe ich gerade schon gehört.
Ja.
Aber hört man immer dieses Lachen zwischendurch, wo man sagt, so viel kann gar nicht Lustiges gesprochen werden.
Nee, wenn ich auf Partys bin, lachen die Leute nie so viel.
Nee, wenn wir auf der Bühne stehen, lachen Leute auch nicht so viel. Wie in München jetzt zum Beispiel.
Da hört man dann sehr viel Stuhlgerücken, also viel aufstehen,
hinsetzen. Viel Flaschen runterfallen.
Oh,
und
du
so.
Sitzt auf meinem Platz, das
immer das Gleiche.
Aber ist das gerade so ein Trend, diese lateinamerikanische Musik?
Gar kein Trend.
Auch, klar, so Despa, dumm.
Der Schwachsito.
Das kann ich auch schreiben.
Nee, man muss schon. Nein.
Wehe, irgendjemand schickt ein fucking Podcast-UFO-Intro mit diesem Rhythmus. Er wird sofort gelöscht. Ich habe keine Gnade.
Diese ganzen Lieder haben wir auch schon mal. Du hast auch schon zu diesem Beat getanzt.
Ja, klar.
Weil es ist der The Most Danceable Beat.
Ja, natürlich. Und da hatte ich die Hände in der Höhe und die Hüften in Kreisform.
Namen, Leute. Der hat einen Namen, dieser Beat. Ich suche den seit Monaten. Ich finde in meinem Kopf das Wort dafür nicht.
Ja, brauchst du nur so ein Casio-Keyboard und dann gehst du auf die 3 und dann hast du den.
Nee, Bossa Nova meinst du. Also heißt der, glaube ich, nicht. Der hat einen speziellen.
Das ist Bossa Nova ist doch sowas in Richtung, ne? Oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß es nicht genau.
Dann gibt es doch den.
Ja. Oder? Gibt's auch.
Die gibt's alle. Wir haben die ganzen Beats. Gibt's alle.
Ach, ich habe letztens einen guten Film gesehen, der hieß. Hui. So. Letters oder irgendwie sowas in der Richtung. Boah.
Das Alter. Vor allem, wenn man dieses. Das ist ja auch irgendwo. Also, Leute hören uns ja auch, haben eine gewisse Erwartungshaltung an die Unterhaltung und so weiter. Und ich finde es auch dann teilweise schwierig, wenn man sagt, wir machen das zu einem gewissen Grad auch professionell. Und dann finde ich, musst du, wenn du in die Filmkritik-Rubrik rutscht, auch aus Versehen, meinetwegen, musst du den Titel des Films parat haben.
Ja, stimmt schon.
Call me a party pooper.
Ja.
But ich finde, wir sollten das zumindest machen.
Meinst du, wir machen diesen Podcast auch noch, wenn wir 90 und dement sind und einfach die gesamte und einfach die gleiche Geschichte 30 Mal erzählen? Ist ja jetzt schon so.
Ist jetzt aber schon so.
Stimmt.
Was ändert sich? Außer, dass wir mehr wissen übers Leben.
Was ich nur sagen wollte, ist, dieser Film hat den Soundtrack von Philip Glass. Philip Glass, kann man drüber denken, was man möchte. Die
Truman Show.
Ich glaube, der ist einfach, glaube ich, berüchtigt dafür, dass er extrem repetitive Musik macht. So, und das ist ja okay, das kann man ja auch machen. Aber ich saß in diesem Film und ich wurde wirklich innerlich immer, immer wütender, weil der Soundtrack einfach und ist wirklich über 30 Minuten. Und es erstickt auch jede Emotion. Du hast, weißt du, die Figuren sind gerade traurig. Verfolgungsjagd. Nichts. Es ändert sich nichts. Es ist einfach
Tanzszene. Dann lieber wieder den anderen. Ich vermisse.
Ich habe wirklich.
Also ging es mir lustigerweise auch in der abgeschwächten Form bei The Lobster so. Es hat einen sehr, sehr eintönigen Soundtrack.
Ich weiß nicht, zum Beispiel Paul Thomas Anderson hat auch manchmal sehr monotone. Der hat dann wirklich einfach nur so zwei Töne. Und das ist wirklich sehr lange. Aber da ist es irgendwie, dadurch, dass es so repetitiv ist, wieder ein Stilmittel. Und es fällt auf als, oh, das fällt jetzt irgendwie auf. Aber Philip Glass Musik geht einfach so unter. Und ich glaube, was immer ein schlechtes Zeichen für einen Film-Soundtrack ist, ist, wenn man sich während des Films denkt, ich hab da noch einen Tab offen, oder? Das kann doch nicht sein, dass es vom Film kommt. Kann ich kurz gucken, du guckst keinen Tab offen und schaust weiter. Da merkt man einfach, und da muss ich auch mal an Philip Glass die Rückmeldung geben, das war nichts. Dieser Film, The Letters, glaube ich, Three Letters oder irgendwie sowas in der Richtung.
Umgekehrt bin ich meistens sehr mit dem Tab offen, ganz ehrlich gesagt.
Ja?
In den 80% der Fälle habe ich einen Tab offen. Ich habe oft Tabs offen. Aber ich finde es gut, manche Browser zeigen oben dieses Lautsprechersymbol an, wo man sagt, ein Tab ballert dir gerade rein.
Wo ich immer das Gefühl habe, so ein bisschen Snitch-Browser. Du immer so, du gehst aus dem Vollbild raus und sagst, Leute, wer redet hier? Ja. Wer schwätzt? Und der Browser, der da!
Da hier!
Hier!
Der Tab hier!
So alle anderen Tabs zeigen auf ihn. Nee. So alle Finger in die Richtung.
Oh, er redet. Was? Neun?
Früher haben die zusammengehalten. Früher musstest du dich durch jeden einzelnen Tab klicken, bis du den Übelteller gefunden
hast. Bist du ein Tab-Closer oder bist du ein Tab-Offenlasser?
Messi.
Tab-Messi, ne?
Tab-Messi.
Habe ich mir schon gedacht, ich bin ein sehr sortierter Tab. Manchmal habe ich aus Versehen noch ein anderes Fenster offen.
Nee, das nie.
Das passiert manchmal.
Das nie.
Nee, aber ich bin immer, bei Tabs immer sehr sortiert.
Ich habe immer ganz viele Tabs of Shame. Ich habe, glaube ich, generell so um die 10 Artikel offen. So auf Twitter, du scrollst durch Twitter. Ah, interessanter Artikel.
Mit der Intention, nochmal zurückzukehren oder hast du die einfach offen gelassen?
Einfach, mich für einen belesenen, weltgewandten Menschen zu halten. Ah, Artikel, warum die EU kurz vorm Ende ist. Tab öffnen.
Aber unterbewusst, weil du nochmal zurückkommen willst? Oder
ja,
weil du
natürlich. Weil ich mir denke, irgendwann lese ich den noch. Nie.
Nee, weiß ich nicht.
Das ist Todesurteil für einen Artikel. Für wenn man einen extra Tab geöffnet ist,
vergiss. Dann sollte da Musik angehen. Hey, ich bin noch an.
Ja, das stimmt. Oder er wird immer größer. Dass der Tab immer größer wird mit der Zeit. Sodass er irgendwann wirklich, dass du ihn nicht mehr ignorieren kannst. Einfach, dass er so 10 Zentimeter lang ist und denkst, ja gut, lese ich die 10 Punkte, warum du zur Europawahl gehen wolltest. Nächsten Sonntag geht wählen. Oh, gut, lese ich es halt irgendwie. Wählen. Und dann liest man es aus schlechtem Gewissen.
Wählt mal, bitte.
Ich habe Briefwahl begangen. Und habe diesen Wahlzettel bekommen.
Soll man denn nicht wegen der Umwelt?
Ja, wirklich?
Ich weiß nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht.
Obwohl ich gar nicht weiß, ich habe noch nicht abgeschickt. Ich habe bis jetzt nur gewählt und
mir gefällt der Begriff, aber soll man nicht. Sag ich einfach ganz gern. Einfach mal, genau. Ich glaube auch, die meisten Leute, die sagen, das soll man ja gar nicht mehr machen, haben keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Die wollen gerade mal was sagen. Passt mal auf, das sind meistens die Leute, die seit 10 Minuten an dem Gespräch sonst nichts beigetragen haben.
Ja. Vor allem, niemand wird ja fragen, hey, warum nicht? Weil man muss ja dann die akzeptable Reaktion ist ja, ja, stimmt, aber ich mache es ja auch immer selten.
Und es klingt auch wie ein Gesetz, wie so ein soziales Gesetz, soll man nicht mehr. Als hätten das Leute beschlossen.
Ja, ich
habe jetzt Briefwahl begangen.
Nee, ich habe jetzt in meinem Zimmer, ich habe jetzt meine Couch und den Sessel gewechselt, weil irgendwie stand die Couch immer an der Front mit den Fenstern und dann hatte ich irgendwie, wenn ich was gelesen habe, hat mich immer die Sonne geblendet.
Nee, das soll man nicht mehr so machen.
Ja, ich weiß schon, klar, es ist nicht gut, aber ich habe es jetzt noch einmal gemacht und jetzt.
Nee, soll
jetzt
man gleich, nicht.
Ich weiß schon, das ist.
Man soll aber auch nicht die ganze Zeit so vehement mit dem Kopf schütteln, wie du es gerade machst.
Ja, es tut mir leid, es ist schlecht für
einen. Man sollte sich aber auch nicht so oft entschuldigen. Das soll man.
Okay.
Soll man nicht. Soll man. Man soll das nicht. Man soll auch so laut nicht atmen, dass es für Leute um einen herum anstrengend. Und so blau anlaufen soll man auch nicht. Man soll, es ist auch für Impro schwierig, diese soll man nicht.
Ich habe gewählt.
Ja, was hast
und
du denn gewählt?
Es ist natürlich nicht einfach, es ist natürlich einfach, sich über die ganzen Parteien lustig zu machen. Weil du hast diese, es ist wirklich wie so ein, es ist wie so ein Comedy-Moment. Du machst diesen Zettel so auf und dann siehst du halt CDU, SPD, Grüne, Die Linke. Und dann machst du den zweiten und dann fällt dieses Papier so auf und ist ein 10 Meter langes Papier, das sich so wie die nackte Kanone einmal durch deine gesamte Wohnung.
Vetter Lord! Herzfette Ladies.
Ja.
Weil es wirkt so wie diese langen Comedy-Zettel.
Hört,
hört. Hört, es wirkt so ein bisschen so, als würde man jetzt, so eine Rede
verlieren.
Ja. Und dann gleich kommt, unten steht dann, und jetzt der schwarze Ritter. Aber es ist tatsächlich nur ein Wahlzettel.
Es ist ein Wahlzettel und ich habe schon die Feder in Tinte getunkt, meine Gänsefeder in Tintenfischtinte getunkt, um dann ein ganz. Und es fühlt sich gut an, dieses offizielle Kreuz zu machen. So dieses, ja, das ist es.
Und dann auswählen noch das zweite Kreuz.
Ja, das stimmt. Aber verrückte Parteien, es gibt 4 verschiedene Tierschutzparteien. Und man einfach sagt, Leute, reißt euch mal zusammen. Ich verstehe.
Wie viele Tiere gibt es überhaupt noch? Hört doch immer, dass alle ausgestorben sind.
Also ich kann schon verstehen, dass sich ein gemeinsamer politischer Wille nicht immer in der direkten Partei ausdrücken kann und man spaltet sich dann halt irgendwann. Aber eine Tierschutzpartei sollte ja relativ straightforward sein. Worüber können die noch streiten? Über welches Thema spalten die sich? Weil normalerweise, wenn du sagst, keine Ahnung, wir sind jetzt irgendwie sozial, Mindestlohn, dann sagen die, wir wollen Mindestlohn 11 Euro, die anderen sagen Mindestlohn 10 Euro, dann sagt, gut, lassen wir es, wir spalten uns, immer, jeder macht seine eigene Partei.
Die Elber und die, aber auch das ist meistens kein Grund. Aber es ist sind meistens ja grundsätzlichere Differenzen, aber ja. Bei der Tierschutzpartei gebe ich dir schon recht. Und ich finde auch mal, dass die Bienenschutzpartei, die soll sich mal zusammen,
ja,
brauchst du die extra? Oder können die nicht einfach sagen, ja, Bienen sind auch Tiere. Wir können uns auch zu einer Tierschutzpartei, die honignahe Tierschutzpartei.
Es ist eigentlich eine 1%-Partei, wenn man sich's überlegt. Ne? Die Bienen sind 1% aller Tiere. Es ist eine Elitenpartei. Die Bienenpartei ist eine Elitenpartei.
Die eigentlich, ist das eine These? Bienen sind doch im Prinzip unterm Strich 1% aller Tiere.
Das ist eine Zweitiergesellschaft. Du kannst ja nicht einfach die Bienen an die erste Stelle machen, nur weil die arbeiten. Und die anderen Tiere, die nicht arbeiten, sind weniger wert, oder was?
Ja,
was ist das für eine Anschauung? Kannst du nicht machen.
Mir hat jetzt, das soll man vielleicht auch nicht erzählen, aber eine Biologiestudentin hat mir, Medizinstudentin, ich muss im Kommenden genau bleiben.
Du hast 4 Stunden mit ihr gesprochen, Stefan.
Humanmedizinstudentin hat gesagt, sie hat, ihr Biologieprofessor hat ihr gesagt, das Bienensterben wäre gar keine große Sache. Man hat das entdeckt, dass es gar nicht der Fall ist. Und deswegen, aber niemand will es sagen, weil es schon ein Problem ist, dass sie sterben. Es ist keine Riesensache mehr.
Ja, ja.
Aber niemand der Wissenschaftler will sagen, hey, das ist uns gar kein Problem, weil dann Menschen wahrscheinlich dumme Sachen machen.
Ja.
Und irgendwie, und ich habe auch gesagt, das sollte ich vielleicht auch nie weiter erzählen. Und deswegen wollte ich es auch Podcast lustigerweise nie erzählen, weil.
Weil jetzt alle ihre Bienen umbringen.
Ja, weil
es stimmt schon, kein Wissenschaftler würde sagen, Leute, schützt die Bienen weniger.
Ja, genau.
Ihr schützt sie gerade zu viel.
Es ist, genau. Ja. Weil dann würden Menschen wieder überkompensieren.
Es ist eine Einbahnstraße. Es ist einfach nur eine Einbahnstraße. Ich denke mir so zum Beispiel auch sowas wie, keine Ahnung, so, irgendjemand muss sich ja entscheiden, wie viele Jahre Gefängnisstrafe gibt es für zum Beispiel Vergewaltigung. Irgendjemand musste diese Zahl festlegen. Und ich denke mir, diese Zahl kann ja, es gibt ja irgendwo eine gerechte, optimale gerechte Zahl, ganz abstrakt. Und es gibt die tatsächliche Zahl, die wir gefunden haben als unser Rechtssystem. Aber diese Zahl kann ja nie wieder verkleinert werden. Es kann ja kein Politiker hingehen und sagen, Freunde, von 10 auf 9 bitte.
Das ist
ja unmöglich.
Das ist weniger schlimm geworden. Vielleicht, wenn es sehr viele andere, schlimmere Straftaten gibt.
Dass es dann so eine Reform gibt.
Und man irgendwann sagt, jetzt rutscht alle Strafen rutschen mal einen runter.
Nee, weil du kannst nur sagen, keine Ahnung, jetzt sagen, keine Ahnung, verbrennt die Vergewaltiger und die Kinderschänder, die sollen doppelt so lange Strafe bekommen. Da würden Leute für dich stimmen. So irgendwie, mit harter Faust gegen die vorgehen. Aber wenn jemand sagt, nee, halbe Strafe, macht niemand. Das ist unmöglich, dass diese Strafe
sich verringert.
Und so ist es bei,
erreichen jetzt die Raper eine große, wenn die jetzt sehr viele
Vapor?
Raper.
Ach, Raper.
Rapists.
Okay.
Wenn die jetzt einen sehr großen Anteil in der Weltbevölkerung einnehmen würden, dass sich dann auch so eine Splitterpartei bildet, die dann irgendwann gefährlich viele Stimmen bekommt, da kann ich mir schon vorstellen, dass die man irgendwann dafür stimmen.
Das stimmt. Und das sind die 2 Dinge, die eine Einbahnstraße sind. Bienenschutz und Strafe für Vergewaltigung. Die gehen nur noch in eine Richtung, nie wieder zurück. Aber darf man im Gefängnis davon wählen, oder? Auch schon, ne?
Das weiß ich gar nicht.
Ja, natürlich.
Nee, ab einem gewissen Punkt wird dir auch dein Wahlrecht entzogen.
Nein, glaube ich
nicht. Bin ich mir sehr sicher.
Ich glaube nur, wenn du irgendwie unzurechnungsfähig bist oder irgendwie.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, an einem gewissen Punkt wird dir dein Wahlrecht entzogen.
Ja, aber das ist ja. Da kannst du ja einfach die Leute, die du nicht magst, einsperren. Und dann dürfen die nicht mehr wählen.
Nee, du kannst nicht Leute einfach einsperren.
Ja, wenn du aber jetzt irgendwie ein super autoritärer Staat bist.
Nee, so funktioniert die Welt nicht, Florentin. Wahlrecht.
Doch, okay. Stefan, so weit ist es gekommen. Stefan googelt. Stefan tippt gelangweilt mit seiner linken Hand. seinem Laptop rum. So wichtig ist ihm die Demokratie. Gefängnis. Das ist das, wirklich das Gift für Demokratie. Oh, Stefan Tietze, Popcornkrümel auf dem Bauch.
Wahlrecht endet nicht im Gefängnis.
So.
Das passive Wahlrecht, ich lese aber sofort, als hätte ich recht. Ich lese es sofort, als hätte ich recht.
Okay.
Wahlrecht endet nicht im Gefängnis. Ja, okay, das passive Wahlrecht verlieren Inhaftierte für 5 Jahre, wenn sie zu einer Strafe von mindestens 1 Jahr ohne Bewährung verurteilt
werden. Moment, sie verlieren es für 5 Jahre?
Grundsätzlich verfügen sie allerdings über das aktive Wahlrecht. Ja, das passive ist aktive.
Das passive heißt, du darfst gewählt werden.
Ich habe keine Ahnung, ich will nicht auf den Link klicken, um es herauszufinden.
Also das aktive verlieren
ich bin
sie
bereit, nicht. So viel mit Demokratie bin ich bereit einzugehen.
Ja, okay, aber jetzt reicht's auch.
Zwischen mir und der Demokratie steht ein Link.
Aber aktive Wahlrecht verlieren sie nie.
Nee.
Aber passives schon.
Ja.
Aber das ist ja auch sinnvoll. Du kannst ja schlecht irgendwie Bundestagsabgeordneter sein, wenn du im Gefängnis bist.
Mir gefallen diese Fragen,
die Google jetzt forscht. So ein Mann-Käfig steht dann im Bundestag. Der darf dann nicht raus.
Mir gefallen diese kleinen Fragen, die jetzt eingeblendet werden, die noch dazu passen, von Google. Was sind die Wahlgrundsätze? Haben Gefängnisinsassen Wahlrecht? Was versteht man unter dem passiven Wahlrecht? Oh, kann man auch direkt drauf. Das aktive Wahlrecht ist das Recht eines Menschen, sich in einer staatlichen oder nichtstaatlichen Wahl durch Stimmabgabe beteiligen zu können, also zu wählen.
Passiv heißt, du darfst gewählt werden.
Wer das aktive Wahlrecht besitzt, wird als wahlberechtigt bezeichnet. Aber auch hier steht wieder zwischen mir und der Wissen ein Link, ja, auf den ich nicht bereit bin zu klicken.
Nee.
Wann wurde das Wahlalter von 21 auf 18 gesenkt? Florentin?
Oh,
deine Zeit läuft jetzt.
1972.
69.
Hm. Knapp.
Na, ganz knapp.
Bist du dafür, das Wahlalter zu senken auf 16? Ich meine, wir hatten unsere Praktikantin Thais, die war da. Und ich sag mal so, die war politisch engagierter als ich.
Ja.
Muss man ganz ehrlich sagen.
Muss man sagen.
Ich meine, es ist natürlich die Frage, klar, so diese Fridays for Future. Ich will nicht sagen, dass das alles Heuchler sind, aber viele ist wahrscheinlich auch so, ja, wir gehen da hin und machen Party und
haben keine Schule.
Nicht, dass es alle machen, überhaupt nicht. Ich sag nur nicht, jeder, der auf diese Veranstaltungen geht, ist automatisch super Politik engagiert.
16 fände ich okay. 16 fände ich okay.
Ja.
Darunter alles fände ich schwierig, glaube ich. Aber 16.
Soll Thais wählen dürfen?
Ja. Thais? Ja, oder man macht so Tests. Wahlberechtigt. Wenn du die richtige Partei wählen würdest.
Nur wenn du gut sehen kannst.
Nee, nur wenn du die richtigen Parteien wählen würdest, dann darfst du wählen.
Ja.
Das wäre mein Vorschlag.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Nee, und das, ich glaube, das schon ab 16 wäre schon okay.
15?
Weiß ich nicht.
14?
Ich finde, man sollte
bei. Wo machst du den Strich?
Bei 16.
Ja.
Bei älteren Menschen sollte man manchmal Tests durchführen, ob die noch zurechnungsfähig sind.
Mhm.
Ab und zu. Mhm. Weil da wählen auch Menschen, wo
so
ich.
So einen Ball zuwerfen bei der Stimmabgabe.
Ja, genau. Und dann gucken, ob sie den noch fangen können.
Ja. Wenn sie ihn fangen können, dürfen sie wählen.
Oder einmal so diesen Wetten-Das-Test machen. Ja, so vor die Augen. Und wenn man merkt, da geht gar nichts mehr.
Ich meine, Wahlen sind ja ohnehin oft in Schulen. Da kann man dann einfach so einen Basketballkorb aufbauen und jeder Rentner muss 3 Freiwürfe werfen.
Er hat 70 Würfe. Sagen wir mal. Weil es ist ja auch. Es geht ja mehr um den Versuch.
Ja, jeder hat 120 Würfe und wenn man mehr als die Hälfte trifft, darf man wählen. Und das ab 80.
Und man darf auch nah am Korb stehen.
Ja, das stimmt. Und man darf auch so Dribbelfehler machen. Das ist okay.
Das ist okay.
Das ist kein Problem.
3 Schritte mehr.
Und dann hast du die ganzen Sportlehrer, die kommen dann hin und die prüfen das dann. Und dann irgendwie Erna wirft dann, leider nicht getroffen. Und dann wird man.
Was wäre denn eine Gesellschaftsform, für die du wärst? Weil ich manchmal überlege ich so, es gibt vielleicht bessere Ideen als Demokratie.
Glaubst du, wir schaffen es in diesem Podcast, eine Gesellschaftsform zu finden, die besser ist als alles, was wir bis jetzt hatten?
Mhm. Ja. Das ist unser Ziel für Folge 1000 oder sowas.
Ja, lass uns mal langfristig daran arbeiten.
Folge 1000 haben wir eine bessere Gesellschaftsform.
Ja.
Regel 1?
Wir spalten die Erde in 2 große Länder. Ein Land ist zu wenig. Wenn du ein Land hast, bist du faul, Monopolstellung. Du spaltest die Welt in 2 große Länder. Konkurrenz, so. 2 Länder.
Russland und USA.
Gut.
Ja.
2 Sprachen. Sagen wir Russisch. Mal Lettisch. Gut, oder Russisch, ja.
Und Englisch.
Okay, so. Und dann gibst du beiden, jeder hat so 1000 Euro. Jeder hat so 1000 Euro. Und dann guckst du nach einem Jahr, welches Land hat sich besser angestellt mit dem Geld. Also wer hat irgendwie in Schulen investiert und wer hat irgendwie Panzer gebaut.
Dann tötest du alle Menschen aus dem Land, was weniger aus dem Geld gemacht hat.
Mhm. Und
dann haben die Hälfte mehr Platz.
Die Hälfte des Gewinners zieht dann wieder in den Bereich des Verlierers.
Oh, ich glaube, wir haben gerade die Gesellschaftsform von Thanos aus Avengers
propagiert. Nee, du musst sie ja nicht umbringen, du musst sie nur so eingraben oder so, dass sie halt nichts mehr machen können. Die müssen ja nicht sterben, nur dass du sie halt dann irgendwo in so ein Loch wirfst.
Wäre es nicht eine Idee, die Hälfte der Gesellschaft unfruchtbar zu machen.
Ja. Gute Idee. Gute Serie Utopia.
Hab ich nie gesehen.
Nee, aber da geht es genau darum.
Ach, das kann, vielleicht hast du es mal erzählt.
Überbevölkerung und die Bösewichte sozusagen wollen
ein geheimes Gift entwickeln. Ich dachte gerade, das ist eine mega Idee. Weil du bringst ja niemanden um.
Ja, das stimmt schon.
Sondern du schaffst einfach langfristig mehr Platz auf der Welt. Klar, du machst manche Menschen, schränkst du schon sehr ein im Leben, weil sie nicht mehr die Wahl treffen können, Kinder zu bekommen. Auf der anderen Seite hast du danach, denkst also die Zukunft, die Erde überlebt, Tiere überleben, weniger, du hast mehr Platz, das Phantasialand ist immer leer, Parkplätze sind frei.
Ja, oder kleinere Menschen. Ich habe jetzt überlegt, weil ich habe jetzt...
Downsizing, wie in dem Film Downsizing.
Ich hab mir jetzt eine Rolle bestellt, eine Faszienrolle. So, was sind Faszien?
Nee, ich habe mir fast einen Faszienball bestellt.
Ja? Nee, mhm. Ich dachte, ich gehe direkt next level und hole mir die Faszienrolle. Zylinder schlägt Kugel, wissen wir beide. Und das ist dazu da, dass man seinen Rücken irgendwie wieder einrenkt oder in Ordnung kriegt.
Wieder herstellt.
Weil wir alle sitzen viel und deswegen haben wir alle Rückenschmerzen. Aber ich habe mir gedacht, und jetzt gibt es auch, hat mir heute jemand erzählt, dass es so eine Art Hosenträger gibt, die man aber hinten an der Hose befestigt und dann irgendwie ziehen die deine Schulter so zurück.
Oh, ist das der nächste modische Schritt?
Dass du generell aufrechter gehst.
Ja, so ein Korsett gibt's auch, was du einfach so umschnallen kannst.
Im Grunde schon, ja. Aber da dachte ich mir, eigentlich steht man da doch dem evolutionären Fortschritt im Weg. Eigentlich ist der Mensch doch jetzt an einem Punkt, wo er sagt...
Floating Heads,
wir verarbeiten uns weit. So, ganz so weit wollte ich doch nicht gehen. Du hast mir ein bisschen mitgerissen gleich. Ich glaube, Politik ist deine Sache, Stefan.
Nee, weil du gerade wirklich beeindruckt warst. Du hast so beeinflusst, dass du direkt mitpropagiert hast.
Nee, ich dachte mir, der Rücken... Also ich meine, der... wir
hatten doch... Du solltest vielleicht aus den Medien raus. Das ist gefährlich.
Ja, das stimmt.
Wenn du so beeinflussbar bist. Floating Heads.
Ja, genau.
Körper ab. So.
Jeder kriegt den Kopf ab, in Glas, perfekt.
Ja, und auch der dich beeinflusst hat, denkt so, okay, alles klar, slow down, man.
Nee, ich glaube, der Mensch hat ja auf dem Boden gestartet, so als was weiß ich, und Schildkröte oder so. Und
Lüfte.
Und dann aufrechter Gang und jetzt geht's wieder so auf den Boden zurück, dass man so kopfüberläuft. Und warum sollte man diese evolutionäre Entwicklung aufhalten? Weil wir haben noch Rückenschmerzen. In 1000 Generationen ist deren Körper so auf das Sitzen angepasst.
Ist es nämlich, das, da will ich dir widersprechen, weil ich habe das Reklambüchchen zur Evolution gelesen, ist es nämlich keine evolutionäre Entwicklung, dass der Mensch jetzt der Rücken kaputt geht. Nein.
Nee, eben nicht, aber der menschliche Körper ist ja fürs aufrechte Gehen gemacht. Aber der moderne Mensch geht ja nicht mehr so viel aufrecht, sondern sitzt den ganzen Tag
und lehnt sich über auf seiner
Xbox Connect und seinem Candy Crush und so.
Ja, aber das ist ja keine evolutionäre Entwicklung.
Nee, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Genau. Aber der Körper muss sich dem wieder anpassen.
Ach so.
Ich meine, gut, ist natürlich schwer zu sagen, wo trennt man jetzt evolutionär und sozial. Ich meine, du kannst ja auch sagen, sowas wie Monogamie, ist das Evolution oder ist das.
Aber ist nicht so, dass wir alle Rückenschmerzen haben, weil unsere Körper eben nicht für den aufrechten Gang gemacht sind? Ist es nicht einfach, ja, unser Gehirn ist doch eine Fehlbildung. Unser Gehirn ist doch eine Riesenmutation. Man sagt eigentlich, unsere Körper hinken ja nur nach. Unsere Hüllen hinken unserem großen Hirn ja nur nach.
Ja.
Weil eigentlich ist der Körper nicht für den aufrechten Gang gemacht. Der Mensch ist nur so schlau geworden, dass der Körper irgendwie denkt, fuck, lass uns irgendwas, wir müssen aufholen, irgendwas, das Hirn will irgendwo hin.
Ja gut, aber wenn du so argumentierst. Es
geht einen Lebensstil an, unser Körper muss nachkommen. Deswegen Floating Heads.
Aber wenn du so argumentierst, ist kein Lebewesen dafür gemacht, was es ist. Weil jedes Lebewesen hat sich aus irgendwas anderem entwickelt. Dann sagst du auch, das Huhn ist auch nicht dafür gedacht, dass es kein Dinosaurier mehr ist, sondern es will eigentlich noch Dinosaurier sein.
Ja, ja.
Weil du bist ja irgendwas, hängt ja immer hinterher.
Nur was strebt, bei uns strebt das Gehirn, das ist der aktive Part.
Ja, wirklich?
Ich habe das
gegenteilige Gefühl. Dass das
Dein Körper
wieder,
strebt.
Das Gehirn will wieder zurück.
Nee, mein Gehirn will Dinge machen und mein Körper sagt...
Mein Gehirn sagt, leg dich mal hin.
Au Backe, sagt mein Körper. Au Backe. Und mein Gehirn sagt, nee, komm. Und dann ist es auch ein Problem. Deswegen denke ich mir, Floating Heads. Einfach schön so ein Glaskuppel. Mit Helium gefüllt, da drin ist das Gehirn und es schwebt rum und das kann ich, und in meinem Kopf habe ich so, wie so Stephen Hawking mäßig, kann ich so, ich muss denken, vorn, zurück, oben, unten und mein Gehirn schwebt. Ich brauche kein Essen.
Ah, du bist nur noch Gehirn,
wir sind nicht mehr Kopf. Wir sind so Bubble aus Helium, dazwischen, da drin ist ein schwebt quasi.
Ja.
Ich weiß noch nicht genau, wie es aussieht. Auf jeden Fall so Glaskugeln, da drin ist unser Gehirn konserviert und vorne sind so Namensschilder drauf und ein Auge oder so.
Ein Auge nur noch.
Ein Auge, reicht ja völlig. Und das ist dann aber auch, das ist dann, rendet dann so 3D und dann kannst du gucken und dann, es reicht aber einen, so eine Kamera und dann floatest du so durch die Welt.
Ja.
Und alles andere machen dann so Extensions von uns. Und dann hier, wir sitzen gerade in einem Cutting-Raum. Da kannst du einfach dich an so eine Cutting-Station reinhängen und dann hast du so Roboterarme und die machen das dann für dich. Du musst nur denken, die Dinge. Das ist doch die Zukunft.
Ja, und wenn dir mal der Löffel runterfällt?
Hm? Wofür brauchst du einen Löffel? Was willst du denn essen? Du bist ein Gehirn.
Ja, und wenn dann irgendwie wenn du dich dann aus Versehen so drehst.
Du musst dich nie mehr drehen. Nie mehr musst du dich drehen.
Ja, aber wenn du jetzt mal aus Versehen, du machst so ein aus Versehen so ein Rückwärtssalto und die ganze Flüssigkeit läuft raus und du, wow.
Ja, das ist einer von den 0,5% Toten, die es da noch gibt.
Die ein Salto machen.
Die ein Salto versuchen. Salto-Attempt. Das ist dann ein typischer Salto-Attempt, ein SA.
Ja.
So, und dann kommt dann so ein Notarzt-Gehirne angefahren. Die dein Gehirn dann wegtragen. Und dann fühlen sie
sich eine Schildkröte, die so auf dem Rücken liegt. Dann eines Glas und Glas ist umgefallen. Ja. Oder und so
zwei Ärmchen. Wedeln wild. Ja, das ist aber.
Ist eine gute Zukunft. Idee.
Ja.
Gibt es da eine Partei, die man wählen kann?
Ja, Floating Head Partei.
FAP?
FAP. FAP von Stefan Tiesel. Könnt ihr mich gerne wählen, die Floating Head Partei. Weil, und dann ist auch diese ganze lästige Instagram-Scheiße, die ganze oberflächliche Kacke. Niemand fotografiert sein Gehirn mehr, weil das einfach so hässliche Gebilde. Darum geht es ja gar nicht mehr. Es geht wie diese ganze. Oberflächlichkeit verlieren wir. Es geht nur noch um Inhalte. Es geht nur noch um
Content.
Um Content.
Sozusagen, ja.
Nur noch Content-Fabriken. Wir sind der lustigste, contentreichste Planet dann. Mhm. Aber ich glaube, du hast schon recht, dich schrumpfen zu lassen und ist schon sehr, sehr zukunftsträchtig. Also, weil es Ressourcen dann automatisch potenziert, wenn wir alle kleiner wären. Wir bräuchten noch kleine Flugzeuge, die fliegen von A nach B und so weiter. Wobei, weiß ich nicht. Das würde ich gerne zurücknehmen.
Ich glaube, nachher der wichtigste Schritt ist
kürzere. Aliens würden uns dann, weil da wollte ich nur aus Aliens kommen dann und finden uns nicht, weil wir so klein sind dann. Und vielleicht denken wir, wir waren
nicht auf
Planeten.
Aber
auf dem Mond ist vielleicht so ein kleine Menschenvolk.
Aber vielleicht sind Aliens ohnehin schon riesengroß. Und für die sind wir jetzt schon sehr klein.
Ich glaube, fortschrittliche Aliens sind, wie wir sagen, sehr klein. Oder Floating Heads.
Dass unser Planet ist für die nur so ein Tennisball. Und dann, wie sollen wir jetzt ein Raumschiff bauen, das auf einen Tennisball fliegt? Wir sind zu groß.
Aber warum sollten die groß sein?
Ja, warum sollten die genauso groß sein wie wir? Ist doch viel unwahrscheinlicher, dass sie so groß sind wie wir, als dass sie eine andere Größe
haben. Das meine ich auch. Ich meine nur, je fortschrittlicher das Volk, desto kleiner ist es wahrscheinlich.
Wirklich?
Weil die es geschafft haben, sich wieder zu kleiner zu machen. Weil das ist cleverer, um die Ressourcen eines Planeten besser auszunutzen.
Ja, wenn du groß bist, kannst du mehr Bienen retten.
Ich sag dir, die Bienen sind riesig bei denen. Die Bienen sind riesig, aber selber sind es nur ganz kleine Floating Heads.
Ja, die haben es versaut. Die haben es versaut mit Eskalierung. Und dann übernehmen irgendwann die Bienen, weil die sich denken, ihr Trottel, ihr habt uns so groß gemacht und habt euch so klein gemacht.
Die Gehirne der Bienen sind so groß, am Ende bleiben Bienen über.
Vielleicht war das schon so. Vielleicht waren die Bienen mal die Menschen und wir die Bienen.
Ja.
Und die Bienen wurden immer kleiner und wir wurden immer größer und jetzt haben wir die Kontrolle übernommen.
Ja.
Und jetzt mit den Bienensterben. So, what the fuck? Ja, und die haben es jetzt versaut und jetzt kommen die wieder, weil jetzt
ist es ein ewiger Kreislauf. Unser Gehirn, weil die uns manipulieren mit ihrem Bienensterben. Und der clevere Professor von einer Freundin von mir
hat
jetzt herausgefunden, es gibt kein Bienensterben.
Stimmt, das ist der Held eigentlich der Geschichte.
Ja, ist der Held.
Und wir Idioten, wir rennen alle den Bienen hinterher mit unserem willenlosen, mit unserer Ideologie.
Köpfen. Mit unserem hängenden Körpern. Ja. Unser Körper, mein Körper ist ein, wie diese großen Bälle an ist sehr kompliziert, die Metapher, an Häftlingen aus Western-Comics.
Ja.
Diese großen Bälle, die haben, Fußfesseln, sagt man auch. Mein Körper ist eine Fußfessel meines Gehirns. Mhm. Mein Gehirn will weg, will in die Welt, aber mein Körper sagt, boah, nee, erstmal sitzen.
Lass uns hier mal hinsetzen auf diese Bank hier.
Lass mal sitzen und nichts tun. Einfach mal sitzen.
Ja.
Oh, und da fallen die Augen zu.
Es ist wie so ein, dein Gehirn ist wie so ein siamesischer Zwilling, der nicht zu dem Körper gehört und denkt, boah, schon wieder Park, ey.
Ja, was will er hier? Was will er hier? Oh. Oder dann wie Stewardess, die sagt, und dann gehen die Augen zu und der Kopf sagt so, hey, ich will noch gucken. Oh, okay, Augen hat er zugemacht. Und dann wie die Stewardess, die sagt, jetzt bitte die Sonnenblenden runter.
Ja.
Und ich sage, aber ich will noch rausgucken.
Ich habe oft das Problem, ich liege im Bett und kann nicht schlafen und denke mir, was ist hier eigentlich gerade los? Warum kann ich nicht schlafen?
Hallo? Also, hört mich jemand?
Kann ich kurz hier mal irgendwie den Vorgesetzten sprechen? Weil ich will schlafen, der Körper will schlafen, aber er schläft nicht. Warum nicht? Was passiert hier?
Ja, das und da ist dann, ja.
Wer kämpft hier gerade gegen wen?
Dein Gehirn kämpft gegen deinen Körper. Das ist, was ich sage die ganze Zeit.
Ja, du bist doch, ist ja irgendwo dein
tritt
Körper.
Tritt der FAP dazu.
Ja, echt, okay.
Ja.
Warum drehen sich deine Augen so schnell? Was sind das für Strahlen, die da rauskommen? Okay, ich wähle die FAP. Kann ich eigentlich, ich habe jetzt meinen Wahlzettel schon ausgefüllt und eingesteckt. Kann ich das nochmal korrigieren?
Kannst du anrufen und sagen, nee, ich würde lieber jetzt die FAP wählen. Floating Head Partei, Stefan.
Wie ist dein Name? Florentin Will. Okay, mit H. Jupp, passt.
Haben wir gemacht.
Ja, ja. Sorry.
Das hat meine Welt zerstört, als ich herausgefunden habe, dass Wahlen nur Hochrechnungen sind. Und im Endeffekt wird ja gar nicht mehr gezählt.
Nee, nee.
Nach, zehn Zetteln wissen die schlauen Asiaten, die in einem Rechenraum sitzen, wissen genau, was...
Ein FAP, einmal kommunistische Partei. 50-50! Komm, wir gehen heim. Schau uns Game of Thrones an.
Ja. Ja, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich, oder gibt es noch Wahlen, wo alle Zettel wirklich. Oder ist es nachträglich, dass alle Zettel
gewählt? Nee, du darfst tatsächlich, du hast als Bürger das Recht, bei der Wahlauszählung zuzuschauen. Du darfst hingehen und zugucken, wie die das auswählen. Und dann sitzen die Leute da und denken sich: Leute, wir sind ehrenamtliche freiwillige Helfer. Wenn ihr schon hier seid, könnt ihr dich auch mithelfen?
Nö, ich, nee,
ich bin nur hier, um Zug zu gucken.
Machen wir da.
Machen wir weiter.
Sie haben da einen vergessen. Da hinten liegt noch einer. Da hinten.
Oh, was steht hier drauf? Ja, komm. AfD, passt schon. Passt schon. Kein Problem.
Die glaubst du, so kann man Wahlen manipulieren?
Das dachte ich mir nämlich auch zum Beispiel. Also, was muss passieren, damit eine Wahl ungültig ist? Weil ich denke mir immer so: Ich gebe jetzt meinen Briefwahlzettel an meinen Kiosk. Und dann sagt der, oh, man erkennt die ja, das sind ja so pinke Umschläge. Und der sagt, nö, der wählt bestimmt eine Scheißpartei, werf ich weg. Und die Brief kommt nicht an. Und dann irgendwann nach der Wahl rede ich mit dem und sage, du, wie war das eigentlich mit meinem Briefwahlzettel, wie man so macht? Und er sagt, nö, weggeworfen. Kann ich dann sagen, nee, nochmal Wahlrückgängig.
Nochmal Neuwahlen.
Weil meine Stimme kommt nicht
und dann
an. Plus eins für die FAP, bitte.
Nee, dann ist das eine große Neuwahl. Dann kommt Tagesschau, weil Florentin Will seinen Zettel nicht richtig abgeschicken konnte. Naja, weiß ich nicht genau, was dann passiert.
Ich glaube, es braucht schon viele Leute, oder?
Ich weiß es nicht genau. Ich,
aber ich meine, es gibt doch, wer muss denn sagen, dass er die Wahl wiederholt haben will?
Kennst du nicht?
Weil wenn alle Parteien zufrieden sind mit dem Ergebnis, würde ja niemand sagen, nee, wir wollen nochmal wiederholen. Außer die Tierschutzpartei Nummer 2, die zweite Tier, die ZTSP, zweite Tierschutzpartei,
ach so.
Die sagt, nee, wir zweifeln die Wahl an. Und dann kommen die angeritten auf ihren Pferden. Nach Berlin reiten die an. Oh Gott, da kommt die ZWFP.
Dann kommen die Bienenpartei, wir sind Bienen angeflogen und dann gibt es einen Krieg. Bei dem Tiere zu Schaden kommen werden, wo ich auch sage, das entspricht nicht mehr eurer Ideologie.
Ich glaub, das stimmt eigentlich.
Du kriegst, glaube ich, eine Benachrichtigung, ob dein Briefwahl angekommen ist oder nicht.
Ah, oh, das kann sein.
Und du kriegst nochmal eine Wahlbericht-Benachrichtigung, wenn du zur Wahl kommen musst.
Und wenn du richtig gewählt hast.
Ja.
Kriegst du 1000 Euro.
Großes Dankeschön und Gutschein für H&M.
Nee, du hast völlig recht. Ich finde auch, die Tierschutzpartei sollte nicht länger Tiere zu Kampfzwecken einsetzen, weil dadurch hier die gefährdet werden.
Ja.
Klar, Revolution fordert immer Opfer, wissen wir alle.
Ja.
Aber nicht
müssen sie jetzt auf riesen Bienen angeflogen kommen? Das wäre ein geiler Auftritt.
Ja, ja, schon klar.
Wenn man sagt, so die Hannelore Kraft kommt einfach zu ihrem Wahllokal gelaufen und gibt sich eine Stimme. Sigmar Gabriel kommt angerollt, gibt sich eine Stimme. Und dann kommt die Tierschutzparteivorsitzende auf so einem Schwarm, mit so einem Schwarm Wespen.
Ja, ja. Wie so Daenerys. Dann
das wäre geil.
Steht irgendwo, dass man keine Biene wählen darf.
Und dann kommt der Dino-Parteityp, ja, auf so einem Tyrannodon angeflogen. Das wäre mal fett.
Ich glaube, sowas gab es auch mal. Und dann gab es irgendwie so ein Gesetz, dass keine Tiere im Bundestag erlaubt sind, weil alle hier mit ihrem Pferd oder mit ihrem Eisbären oder so unterwegs waren.
Wissen wir mit Sicherheit, dass Dinosaurier dumm waren?
Nein, das waren ja Vögel im weitesten Sinne und Vögel sind ja sehr schlau. Raben sind schlau.
Nee, ich meine dumm im Sinne von, haben keine Gesellschaft auf die Ketten bekommen. Oder ist es so, dass sie tendenziell auch Hochhäuser hatten und zur Arbeit gegangen sind,
mhm,
und Fernsehsendungen hatten und Fernseher hatten und Radar und so?
Ich glaube erstens nein. Ich erkläre dir warum. Weil, wenn jetzt zum Beispiel eine Fernbedienung designst für Dinosaurier, wie groß machst du die? Jeder Dinosaurier hat unterschiedlich große Hände. Ich glaube, damit eine Gesellschaft entstehen kann, muss die Bevölkerung zu einem gewissen Grad gleichförmig sein. Weil wie groß machst du das Gebäude für den Dinotag? Wie groß ist dein Stuhl? Ist der gesamte Reichstag ist mit Stühlen besetzt, die groß genug wären für einen T-Rex? Gehst du default? Ja, es könnte ja sein, dass alle Abgeordneten T-Rexe sind. Gut, also brauchen wir 200 T-Rex-Stühle. Und dann kommt da so ein Raptor angedackelt, der sitzt dann auf so einem riesigen Stuhl.
Ja, scheiße.
Ja, also du musst ja solche Entscheidungen treffen. Oder? Dann sagst du,
ja, du hast vielleicht recht.
Es funktioniert halt nicht. Und deswegen glaube ich, das funktioniert nicht. Ich glaube, die müssen alle ungefähr gleich groß sein.
Es gab eine Insel, wo es die gleichen Dinosaurier gab, aber in sehr klein, weil die Insel sehr klein war. Und ich finde das die lustigste Geschichte. Da gab es halt auch so einen Brontosaurus. Wir alle wissen, wie riesen Brontosaurier sind. Die sind riesig, ne? Du weißt ja ungefähr
ja, ja, ja. Du hast mir deine Poster schon so aufgezeigt.
Ja, ja. Und dann gibt es eine kleine Insel. Und dann fahren die gleichen Tiere, aber ganz klein drauf. Und irgendwann kam so ein Flugsaurier angeflogen und hat sich da hingesetzt und dachte mir, was ist denn hier los? Und war, hat einfach
bin
so
ich groß geworden.
Und hat die gefressen. Weil er dachte, ja, jetzt ist auch. Also, jetzt könnt ihr mich mal.
Aber da wissen wir, dass Dinos genauso klug waren wie Menschen, weil der Mensch würde exakt dasselbe auch tun. Stell dir vor, du kommst irgendwie auf so eine Insel und dann ist die ganze Zivilisation klein und du sagst, ja, die snack ich weg. Nee, die
so
schmeckt ein Mensch
wie so eine kleine Giraffe. So eine 15 cm hohe Giraffe. Die würdest du auch erstmal snacken.
Klar, so wie Popcorn.
Die würdest du, nee, aber ich würde die erstmal im Hals hochhalten.
Ja, ja, ja.
Guck mal, wie sie strampelt. Und dann die Türschutzpartei direkt, nein, leck die Giraffe weg.
Würde ich zwei Giraffen nehmen und deren Hälse so zusammenknoten.
Ja.
Und die dann einfach mal und laufen. Und
guck mal, was passiert. Aber das ist eh meine Idee, Tiere klein zu züchten.
Ja.
Weil so große Tiere, so ein Elefanten auf so eine Tischgröße.
Ja.
Wie so Steiftiere.
Ja, ja.
Und die dann bei sich zu Hause halten.
Also so wie so ein Bonsai-Baum nur mit Tieren, dass du den einfach klein machst.
Genau, einen ganz kleinen Elefanten und den kannst du am Tisch laufen lassen.
Kann man eigentlich.
Da muss man immer aufpassen, dass er nicht runterfällt. Da muss in den Arm immer so.
Ja, ja, ja. Kann man eigentlich in eine Schlange einen Knoten machen, der so stark ist, dass sie sich nicht mehr selber entknoten kann?
Nein, nicht.
Oder kann die sich immer dann rausschlängeln?
Die können sich rausschlängeln.
Ja.
Deswegen das Wort rausschlängeln.
Ja, stimmt, guter Punkt. Da hast du mich.
Daher kommt das Wort rausschlängeln. Hat versucht, können sich Schlangen rausschlängeln? Ja.
Du, bei mir fängt ein neuer Lebensabschnitt an.
Bei mir auch.
Ja?
Ich bin gespannt, was deiner ist.
Meiner ist, ich habe angefangen zu streamen.
Nein.
I'm a streamer.
Oh, jetzt kommt so eine Werbeecke.
I'm a streamer. Nee, gar nicht. Aber es
das
ist
ein neuer Podcast-UFO Werbung.
Ich habe gestern angefangen zu streamen.
Wirklich?
Ja. Ich habe mal geguckt, ich habe ein bisschen auf Twitch rumgestreamt und es ist interessant, es könnte ein neues Hobby werden. Ich habe aber tatsächlich mich davor informiert, so was sind die Gefahren. Ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch geworden. Was sind die Gefahren des Streams? Und dann habe ich so gelesen, was es da alles gibt, irgendwie so Swatting, dass dann die Zuschauer zu dir nach Hause die Polizei rufen und sagen, da ist jemand. Und dann kommt und stürmt das irgendwie GSG 9 zur Tür. Das würdest du nicht
sagen, vielleicht, wenn du jetzt wirklich anfängst zu streamen.
Nee, das ist ja normal. Und dann habe ich mir so eine Compilation angeschaut von allen Skandalen.
Ja.
Da gab es dann einen Twitch-Streamer, der saß im Rollstuhl und irgendwann hat er dann nicht aufgepasst und ist einfach aufgestanden und gegangen. Und dann kam er zurück und hat ganz schnell den Stream beendet.
Der Type so, of Shame.
Ein Wunder.
Nein.
Wo ich mir denke, warum würde man beim Streamen so tun, als würde man im Rollstuhl sitzen? Weil
allein
als Rollstuhlfahrer hast du keinen Nachteil beim Streamen.
Ja, also aber vielleicht denken, ist es so, oh, das ist im Rollstuhl.
Ja, aber gerade als Streamer noch nicht denkst du, ah, cool, ist doch super. Das ist ein Hobby oder ein Beruf, den er perfekt ausüben kann. Da hast du doch gerade kein Mitleid. Du denkst, der ist doch toll. Genau das Richtige. Du hast auch kein Mitleid, wenn ein Rollstuhlfahrer irgendwie so Rollstuhl-Basketball spielt. Also, dann denkst du, ah, cool.
Das ist wie diese Instagramerin, die so irgendwann mal behauptet hat, sie hätte Krebs.
Mhm.
Und dann kam raus, dass sie es nicht hat. Und dann hat sie behauptet, ja, dann hat sie sich immer weiter in dieses Lügengebäude verzogen. Und irgendwann gemeint, nee, der ist jetzt geheilt. Weil irgendwer hat das nämlich dann geleakt. Dann hat sie gesagt, nee, der ist jetzt geheilt. Und dann hat sie irgendwann wieder behauptet, dass sie Krebs hat. Das ist wirklich,
manchmal wahr. Hat man Pech. Ey, wenn's
die Geschichte trifft, muss man nochmal rausholen.
Ja.
Aber das ist wirklich. Dann wahrscheinlich hat der auch behauptet, nee, das ist nur.
Der hat sich wahrscheinlich
jetzt auch. Jetzt ist wieder im Rollstuhl.
Zu sehr reingesteigert einfach.
Das Klavier ist jetzt auf mich draufgefallen.
Ah, schlimm.
Einfach so.
Schlimm. Aber ich habe tatsächlich panische Angst, dass ich irgendwann mal die Kamera anlasse und dann irgendwie, keine Ahnung, mir einen runterhole oder so.
Ja.
Und dann, keine Ahnung, dann ist es dann für immer im Internet und du kriegst nicht mehr weg. Irgendwie bist du in diesen Twitch-Compilations. Klar, kriegst Follower, logisch. Aber ist auch schwierig. Ich habe da
oder echt verlierst Respekt Follower. Davor. Oder du verlierst dann Follower.
Ja, das kann auch sein.
Aber eine Frage, was streamst du genau?
Hauptsächlich Warcraft 3. Also
Warcraft 3.
Spiele ich dann so ein bisschen.
Ich bin so dumm. Ist ein
Strategiespiel, ja. Nee, ist ein Strategiespiel.
Warum auch Warcraft?
Es ist die gleiche Welt.
Ah, ja.
Aber unterschiedliche Spiele.
Na gut.
World of Warcraft ist ein Rollenspiel und Warcraft 3 ist ein Strategiespiel.
Ja. Ja, ja. Ja, ja, nee, genau. Gut.
Ja, aber
nee, freue ich mich.
Nee, okay. Und ich habe das gestern gemacht. Es ist wahnsinnig zeitverschlingend.
Raubend.
Ich habe angefangen 14 Uhr, gucke irgendwann auf die Uhr. Oh, 21 Uhr, krass. irgendwie, es geht wahnsinnig schnell weg. Aber es macht Spaß. Und ich habe heute mit einem sehr erfolgreichen Streamer gesprochen. Und vielleicht wird das, der hat mir ein paar Tipps gegeben, vielleicht wird das noch was.
Cool.
Große Streamer-Karriere. Und dann irgendwie dann kommen auch lauter Skandale, dass dann irgendwie die Katze, wo ich gesagt habe, die ist tot, kommt dann im Hintergrund nochmal reingelaufen oder so.
Nee, aber dann habe ich ein bisschen Angst davor.
Ich glaube, ich würde es
als absichtlich. Als dein Podcast-Kollege machen. Will ich jetzt dann nicht mehr reingezogen werden in so ein Lügengebäude, was du dann da aufbaust. Ja.
Aber kann man das nicht absichtlich machen, irgendwie so eine Geschichte, dass man immer sagt, oh, mein Mitbewohner ist verloren gegangen oder so?
Oh, eine gute Idee, ein fiktionales Aufbauen einer Streaming-Gestalt. Müssen wir jetzt einen guten Schauspieler finden, irgendwie von der Schauspielschule, und ja, dann so eine Streaming-Geschichte aufbauen.
Das gab es aber auch schon mal, dass irgendjemand hat einen YouTube-Kanal gemacht. Oder war das eine Serie? Und die hat dann irgendwie gesagt, ihre Freundin ist verschwunden. Und dann hat sie immer gesagt, ist sie halt irgendwie in Tränen ausgebrochen und gesagt, ja, die wurde das letzte Mal da
gesehen. Und dann sind sie im Zimmer so Hinweise verstreut.
Und dann haben irgendwie ganz viele Leute haben dann die Freundin gesucht und dann haben die irgendwie eine Leiche im Wald gefunden und dann haben die Leiche gefolgt und die hatte dann irgendwie so ein T-Shirt an, Snickers. Und es war dann irgendwie so ein Werbedeal, so ein Werbeding. Nee, ist nicht richtig, aber irgendwie sowas in der Richtung war es, glaube ich.
Okay.
Die haben sich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Und Snickers auch irgendwann so, sorry.
Also da müssen wir jetzt echt mal sagen.
Also unsere Riegel sind immer noch geil, aber
oh, ja, richtig geil, Fünferpack, eins umsonst, aber
da haben wir uns verrannt.
Es gibt auch so ganz viele Geschichten von YouTubern, die hatten irgendwie so einen Leberfleck am Hals oder so. Und dann hat irgendjemand mal geschrieben, ja, ich bin Hautarzt, dein Leberfleck wird größer, geh mal zum Arzt. Und dann ist sie zum Arzt gegangen, ja, irgendwie
Simone Giertz.
Konnte noch raus operiert werden und irgendwie sowas, Leben gerettet.
Nee, sie hat jetzt, glaube ich, wieder
Krebs. Ist doch tot.
Ach, scheiße. Nee, jetzt wieder Krebs, glaube ich. Simone Giertz hat sie, glaube ich, die ist ganz toll. Hat immer noch einen tollen Channel, aber ich glaube, der Krebs ist zurück. Ist nicht so cool.
Nee, ist nicht cool, aber auf jeden Fall auch ein Ersatz als für einen Arzt.
Ja,
du musst eben zum Arzt gehen, du streamst einfach und sagst, ja.
Hat das deine Theorie, weil du so hypochondrisch veranlagt bist, dass du zwischendurch einfach mal Fragen stellen kannst.
Ja,
also
ja,
erstmal, genau. in sieben Stunden Warcraft 3 sind Fragen wie. Naja, und dieser.
Aber wie soll ich mein Geld?
Wisst ihr eigentlich, wie das dieser
Leberfleck
sieht, gesund ausnehmen?
Ich habe hier so ein Ziehen im Hals da und dann hält man das so genau in die Kamera.
Ja, genau.
Genau hier.
Ja.
Und dann verschickt ihr mit genau die richtige.
Aber versteckt in sieben Stunden Warcraft 3 Fun.
Ja. Ja.
Nee, finde ich gut. Ich habe meine neue Phase ist tatsächlich das Kochen.
Ja?
Und das ist wirklich so eine Phase, wo ich sage, das ist wirklich mal. Weil ich habe schon Phasen durchgemacht, in denen ich gesteckt habe, wo ich gedacht habe, das ist Bullshit.
Ich weiß, ich
war die Formel 1-Phase, ich gucke immer noch gerne Formel 1, aber diese Hardcore-Phase, wo ich dann das Wissen reingeballert habe die ganze Zeit, hat mich nirgendwo hingeführt. Mhm. Meistens habe ich vergessen, ich wusste viel über Formel 1-Motoren und so. Ich bin halt jemand, der nerdet sich dann gerne in so Inselwissen rein. Mhm. Und was ich dann kurz im Kurzzeitgedächtnis gespeichert habe, wie so, sagen wir mal, so ein Skript auswendig lernen für ein Theaterstück oder sowas. So für eine kurze Zeit habe ich das dann total drin.
Ja.
Und dann vergesse ich alles wieder, die meisten Sachen. Wohingegen aber jetzt die Kochphase ist wirklich gut, glaube ich. Mhm. Weil das speichere ich mir Dinge ab, die ich dann einfach dann immer gut anwenden kann.
Und was kochst du so?
Ich habe viel gekocht. Ich habe Knochenmark tatsächlich gekocht. Also weirde Sachen. Einfach mal besondere Sachen, die nicht jeder kocht. Ich habe zum Muttertag meiner Mutter ein 3-Gänge-Menü gekocht.
Ja?
Da war ich sehr stolz drauf, ja. Mit überbackenem Spargel, Knochenmark, selbstgemachten Röstzwiebeln.
Knochenmark? Wie?
Das ist einfach so, ich hab überlegt, was für ein Advanced Fleischgericht ich machen kann. Und dann wollte ich erst ein Lebergericht machen. Aber dann gab es bei dem örtlichen Supermarkt an der frischen Theke kein Leber. Deswegen habe ich dann hatten die aber so Knochenmarkstücke. Kennen
ganz
niemand.
Kurz. Das Knochenmark ist das Zeug im Knochen.
Markknochen, ja. Das sind wie so abgeschnittene Knochen. Und dann da drin hast du so ein ganz feines Knochenmark. Es ist einfach wie, es ist halt so sehr, sehr fetthaltig, aber wahnsinnig lecker. Und das habe ich mit
so einer Knoblauchsoße
gemacht.
So wie Leberwurst.
Um es nicht zu sagen, schleimig.
Ja?
So helles, weißes, fettgehaltiges. Sieht nicht so geil aus, aber es ist halt wahnsinnig lecker. Es ist ein Delikatesse so ein bisschen.
Aber wie isst man das dann? Damit Pommes einfach, oder was?
Nö, ich habe es mit selbstgemachten Röstzwiebeln serviert. Als Vorspeise. Schön.
Als Vorspeise?
Ja, habe ich als Vorspeise.
Und dann so löffelt man das dann weg?
Löffelt man aus. Snackt man weg. Snackt man da raus, aus dem Knochen.
Aus dem Knochen?
Ja.
Aber ist es dann wie so ein langer Strohhalm oder ist es.
Chef Tietze will jetzt nicht alle seine Gerichte verraten.
Ja, okay, ich will jetzt da gar nicht in dein geheimes Kochbuch reinstöbern. Nee. Aber wow, nicht schlecht.
Ja, das war Advanced. Man findet aber auch, muss man sagen, viele Gerichte einfach im Internet. Mhm. Ich finde aber auch Kochen noch nicht so ganz durchblickt, weil ich denke, wenn man, kommt sich nur auf das Rezept an und wenn das Rezept gut ist, dann klappt das schon. Also hier und da, klar, braucht man so ein bisschen Wissen über, wann kochen Dinge, wann garen Dinge, wann sind Dinge zu heiß,
ja.
Flüssigkeiten und so. Also so ein gewisses Aggregatszustand Wissen.
Ja, bei mir, ich habe mal nach dem Rezept gekocht und dann stand irgendwie als letzter Punkt, im, da sah irgendwie 200 Gramm Mehl, bla bla bla, und letzter Schritt war abschmecken. Und dann denke ich mir, ja,
Leute,
dafür habe ich doch kein Rezept, wenn ich am Ende...
Die Idee des Rezept war es, nicht abschmecken
genau,
zu müssen.
Genau, das ist ja genau das, was ich nicht kann.
Ja.
Ich schmeck nichts. Ich kann nicht sagen, vor allem dann zu schmecken und zu sagen, weil du musst ja schon den Zielgeschmack irgendwo haben.
Ja.
Wenn du sagst, oh, ein bisschen mehr Salz. Ich habe überhaupt kein Konzept. Also wie speichert das Gehirn
wie wär's das ab, mit, Geschmack? Schmeckt es dir ja oder nein?
Ja, wenn ich sage nein.
Dann machst
und dann
du
sage ich ja, und dann noch ein bisschen Kümmel oder einfach
Probier mal rum.
Ja, wie? Das ist doch Chaos.
Ja, und das, genau, aber ich glaube, das ist wie bei allen Berufen, einfach mal rumprobieren.
Ja, aber du
und
weißt ja nicht,
Erfahrung
wie gut es schmecken
aneignen.
Kann. Du, also ich meine, klar.
Dann geh gut essen.
Und das speichere ich dann ab
ja.
Und dann sage ich so.
Und ich glaube
so,
dass du Geschmäcker und Gerüche kannst du dir, glaube ich, besser merken als Worte.
Und dann fummelst du so lange mit Salz und Pfeffer rum, bis du angekommen bist.
Bis du angekommen bist, ja. Der große Trüste-Trick ist übrigens Salz, Pfeffer und Butter. Einfach nur Butter.
Ja, ja, auch Butter ist super.
Ohne Scheiß, der Grund, warum Dinge, das ist kein Scheiß, warum Dinge im Restaurant besser schmecken, ist die Menge an Butter.
Ja.
Ohne Scheiß, es ist einfach das.
Ja,
das
Fett
ist alles.
Einfach. Mehr Fett.
Ja, mehr Geschmacksträger.
Ja. Ich hab, ich war ja auch fasziniert. Ich hatte mal, ich glaube, bei mir, ich glaube, ich habe weitreichendere Phasen als du. Du hast so, alle 6 Monate hast du eine neue Phase.
Ja.
Bei mir ist immer so, ich hätte gerne eine neue Phase, überlege, ob ich eine Phase anfangen soll und fange sie dann nicht
an. Beantragst in deinem Kopf eine neue Phase,
richtig.
Abgelehnt.
Ich glaube, ich habe 4 Monate gebraucht, um zum Streamen hinzukommen. Und ich hatte ja auch.
Lange vor dich hingemurmelt.
Das stimmt
dass
schon.
Dass du das machen
ja,
möchtest.
Vielleicht nur, ja, keine Ahnung, vielleicht nur eine. Und dann, ich überlege ja manchmal, ob ich vielleicht mit Alkohol anfangen soll. Ich habe auch ein paar Geschichten von dir gehört, aber ob ich so Weinkennermäßig anfangen soll. Weil das wäre, da würde ich mich sehen. Ich weiß
ja,
aber selber, dass es völlig unrealistisch
würde ich
ist.
Auch sehen.
Und ich war jetzt in München und da habe ich.
Ich bin klar in Alkoholismus abgedriftet.
Ja,
ich
total.
Weiß nicht, an welchem Stand ihr noch seid.
Ja.
Ich habe wahrscheinlich in irgendeiner Folge 38 Mal erzählt, dass ich einen Alkohol trinke.
Ich habe dich gesehen mit einem Corona in der Hand.
Wann?
Und dann ist dir das so ein bisschen ausgekommen, weil du schon ein bisschen angeheitert warst. Und dann hast du so Corona über deinen Ärmel. Du hattest so einen Pulli an und du hast dir dein Corona so ein bisschen über den Ärmel geschüttet. Und dann dachte ich mir, okay, Stefan, stütz ab. Hast du sozusagen deinen Ärmel ausgesaugt?
Wo genau?
Du hast das Corona Moment. Aus dem Ärmel Nein. rausgesaugt. Und dann dachte ich mir, okay, einerseits sich selber mit Alkohol zu beschmutzen, gut. Okay, aber dann noch zu sagen, das gebe ich nicht
da
her.
Da war es schon spät. Es war gute 18 Uhr schon. Da war ich schon ein bisschen.
Ja.
Neben der Spur.
Aber wir waren in München und da war ich bei Manufaktum und da gibt's, und das ist ein Produkt, das hat mich tagelang fasziniert, weil man kennt ja so, wenn man über Weine redet, dann sagt man immer so, nussige Note oder vanilliges Aroma oder solche Vokabeln.
Erdig.
Ja. Du hast dann so eine Art.
Mineralisch.
Genau, so hast du Vokabeln, mit denen man einen Geschmack beschreiben kann. Und viele machen sich darüber lustig, aber es ist ja schon wichtig, dass wenn man einen Wein, man muss ja einen Wein irgendwie beschreiben können mit Worten.
Ja.
Und dann gibt's halt einfach
die Musik
so diese,
beschreiben, ist schwierig.
Ja, genau, ist schwierig, aber es gibt ein Vokabular. Und was ich da gefunden habe, war eine Aromenkiste. Und es war eine Kiste, so eine Art Vitrine, mit irgendwie, glaube ich, 30 Fläschchen. Und du hattest 30 so Aromen in Reinform. Und da stand drüber, das ist für Weinkenner. Und jeder Weinkenner hat die sozusagen drin als Vokabular. Und dann kannst du, wenn du einen Wein trinkst, kannst du sagen, ah, das schmeckt so ähnlich wie Kirsche mit einem Hauch Vanille. Und dadurch hast du sozusagen eine genormte Sprache für Weine, weil jeder Weinkenner kennt diese 30 Standardaromen.
Kennt Normalkirschen.
Genau, die Normalkirsche.
Die Fallkirsche.
Ja, und dann Normalholz. Und da gab es dann auch irgendwie sowas wie Leder oder sowas. Also irgendwie jetzt nicht nahrungsspezifische. Aber dachte ich mir, das ist ja genial. Weil da kannst du wirklich wie du jetzt irgendwie, dann sag ich mal, bewusster Musik wahrnimmst, kannst du so die Aromen in Reinform mal schmecken. Um dann einfach so eine Palette aufzubauen, wie also eine Farbpalette.
Oh, das würde ich gerne mal für Musik machen.
Das wäre schon
spannend. Ich würde mit euch Hörern gerne mal so einen Musikexkurs machen.
Ja?
Dann einmal so, jetzt reden wir über klassische Musik, am besten jetzt so. Und das ist ein Staccato, das ist ein erdiger Sound, das ist ein luftiger Sound, das ist ein voller
Aber das ist ein voller Klang. Das kannst du nicht beschreiben, das ist Magie, das fühlt jeder
anders. Aber wie mit Aromen doch auch. Es muss doch Wörter geben. Natürlich gibt es da, ja auch für Kirschig gibt es ja auch dann ein Spektrum.
Ja gut, aber da hast du zumindest die objektive Kirsche in der Welt. Wenn du sagst, ein blubbernder Rhythmus, klar ist blubbernd schon irgendeine Art von Objektivität, aber es ist, ob das jetzt blubbert oder nicht.
Bisschen despektierlich.
Hä, wieso blubbernd?
Ja, dass sie meine Kunst als blubbernd bezeichnen.
Was wäre denn für dich blubbernd?
Blub, blub, blub. Blub, blub. So ein blubbig, blubbernder Bass.
So ein bisschen krötig. So blub, 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 blub. Ja, für mich ist Blubbern so von etwas.
Unrhythmisch.
Für mich ist Blubbern etwas, was von unten nach oben kommt. Ich stelle mir vor, so Luftblasen, die so. Schau mal, jetzt hatten wir
zum Beispiel. Glissando.
Das Wort.
So.
Nee, Glissando ist ja ein Ton. Blubbern wäre so. Nee,
Glissando ist nicht ein Ton. Aber.
Ja, ist ja auch egal. Schau mal, wir können uns nicht mal über die Grundbegriffe einigen.
Nee, weil du aber falsch jetzt, liegst.
Zum Beispiel. Okay, guter Punkt. Aber zum Beispiel hat jetzt das Wort Blubbern bei uns völlig unterschiedliche Assoziationen ausgelöst.
Blubbern ist für mich auch vor allem auch unrhythmisch. Weil Blubberblasen niemals rhythmisch platzen. Es ist immer ein. Es ist immer so ein unrhythmisches Blubbern. Halt.
Gibt es denn überhaupt unrhythmisch? Oder ist nicht alles, was man Gott. Machen kann, eine Art von Rhythmus?
Oh, das ist eine Kunststudentenfrage.
Ne, ich weiß,
habe mir
ja
folgende
nicht.
Frage gestellt. Was ist überhaupt Rhythmus? Man denkt so, ja, okay, das Projekt, was er am Ende abgibt, ist scheiße. Dann habe ich mir die Frage gestellt. Muss man Geschmack immer schmecken? Oder kann man Geschmack auch manchmal fühlen? Und man denkt, ja, in diesem Restaurant will ich nicht essen. Muss man immer, und dann habe ich mir die Frage gestellt, muss man immer satt werden? Ja, gute Nacht, ciao.
Aber ich glaube, was total hilft, ist, wenn man die Unterschiede möglichst klein macht. Beispiel, es gibt in Chef's Table, gibt es diesen einen, ich glaube, Schweden oder skandinavischen Koch, und der hat also so ganz, sag ich mal, standard hausmännische Sachen. Und der hat dann zum Beispiel serviert ein Stück Brot, mit drei verschiedenen Buttern.
Das ist der Amerikaner gewesen.
Von drei verschiedenen Kühen.
Ja.
Drei Butter aus der Milch von drei Kühen.
Und er hat auch jemanden erklären lassen, den fünf Servicepersonal, woher das kommt.
Ja.
Und welche Kuh das war und so.
Aber das ist doch
mit
genial.
Namen im Scheiß. Ja,
es ist doch viel besser, du lernst doch viel mehr über Butter, wenn du zwei verschiedene Butter isst, die fast identisch sind.
Ja.
Und dann zu gucken, was ist der Unterschied? Also, ich weiß nicht, ob das auch wieder
irgendwie
auch
so... Der hat auch ein Gericht, the Three Stages of Chicken, wo ein Ei, Hühnerfleisch und dann noch was anderes. Ich weiß nicht, was war die dritte Stage?
Federn.
Ich weiß nicht, was die dritte Stage war.
Ich glaube, bei Huhn und Ei gibt es relativ offensichtlich zwei Phasen, nicht drei. Totes Küken, totes Huhn.
Weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Stimmt schon, wahrscheinlich war the two stages of, ich weiß nicht mehr.
Und dann, oder halt vielleicht dann wieder Ei. Ei, Huhn, Ei. Dann hast du so ein Unendlichkeitsding.
Ja, ja. Dann kommt auch immer der sagt, das sind unterschiedliche Hühner. Man sagt so, ja.
Das ist von ein weirdes Restaurant. Hühner. Und du sagst, ich will eigentlich nur essen. Und du sagst so, sie haben jetzt hier einen Teller Pasta. Jede einzelne Nudel ist von einem anderen Getreidefeld in Südostitalien. Schauen Sie absolut. Okay, alles klar, danke. Alles klar. Noch mehr Ketchup, bitte.
Aber ja, und es gibt auch ein Restaurant bei Chef's Table von einem Typen, der dem irgendwann mal ein Kumpel einen Vapor gezeigt hat, wo man auch Kräuter drin verrauchen kann. Und der dann, natürlich, weil er so ein abgefahrener Molekularchef ist, hat er dann überlegt, er verdampft Aromen und macht die so ein ballonartiges Ding rein und macht dann einen Kissenüberzug drüber. Dann hast du so ein Kissen und dann sticht ein Kellner mit einem Messer in das Kissen und dann kommt
ein bisschen zu gewalttätig.
Und dann kommt das Aroma raus. Und dann sollst du was essen und hast dann dazu, musst dann ins Kissen stechen und dann kommen verschiedene Aromen aus dem Kissen heraus.
Ja, aber ist das nicht Cheaten? Weil ich meine, ist nicht schmecken eh nur über Nase. Und dann während du was isst, dann noch was in die Nase
stecken. Ist ganz geil, aber auf jeden Fall ein krasser Koch.
Aber weißt du, was, glaube ich, meine Horrorvorstellung wäre, wenn man feststellen würde, dass Rinder unterschiedlich schmecken, wenn sie unterschiedliche Sachen vapen. Und man dann die Rinder vapen lässt. Weil es gibt ja klar, die Rinder, unterschiedliches Heu ist unterschiedliche Qualität. Aber wenn du sagst, ja, ich lasse jetzt meine Kuh nur so.
Coole Kühe auf dem Feld vapen sieht. Und steckt immer so eine Rauchfahrt auf. Oh, ja. Die Herde schon wieder.
Und dann so im Geschäftstable Staffel 3. Ja, ich habe jetzt festgestellt, dass wenn man Kühe immer Vanille vapen lässt, dass dann das Fleisch so ein bisschen nach Vanille schmeckt. Und die Kühe nur so, oh Gott.
Ja, aber auch der Kumpel.
Wir werden schon geschlachtet. Muss das sein?
Naja, aber für eine Kuh, die sagt, oh, vapen?
Ich würde es mal probieren.
Ich würde es so machen. Mumu, Mumu. Aber auch der Kumpel, der den Vapor zeigt, und danach ist es ein Gericht in seinem crazy Restaurant, wo man auch sagt, sei vorsichtig, zeig dem nicht Mario Kart. Ja, wir wollen, genau. Wir haben alle keinen Bock. Ja, ja, ja. Wir wollen einfach essen.
Zeig dem nicht Kaugummi-Zigaretten.
Wir sollen uns einen Hamburger machen.
Ich fände es aber auch gut, wenn dann irgendwie so, dann kommt dieser Freund und zeigt ihm das Vapen. Und ab dann folgt die Doku dem Vapor-Freund. Und ja, wir gehen komplett weg von dem Restaurant. Und der hängt so zu Hause und vaped so, und man denkt sich, ich will den Koch sehen. Ein
langweiliges Leben dafür.
Der Abspann.
Abspann. Und mit dieser krassen, klassischen Musik von Chef's Table.
Ja, ist
eine
tolle Serie.
Ja, und dann habe ich halt, und dann, wie ist mein Tagesablauf? Ja, ich komme morgen zur Arbeit. Und dann hab ich, ja.
Ich habe mir bei Amazon ein paar von diesen Geschmäckern bestellt.
Created by David. Ja.
Ich habe mal Lavendel probiert. Und wollen wir ein Restaurant aufmachen? Lass ein Restaurant aufmachen.
Oh, es ist übrigens super spannend, wir wollen ja dann auch Sterne bekommen, ne? Michelin-Sterne.
Ja, oder Monde.
Und viel cooler, es ist total geil, also Michelin-Sterne bekommt man so, dass in einem Jahr unangekündigt erst einer und dann ein zweiter Michelin-Tester kommen in ein Restaurant.
Sind die auch so weiß und ganz dick?
Ganz die weiß, ganz, die erkennst du nicht, außer dass sie unglaublich dick und weiß sind und dick Michelin draufsteht. Aber es ist wirklich von dem Reifenhersteller.
Ja.
Michelin. Weil früher war das, stand das in Trucker-Magazinen, stand das drin. Ein Stern, Restaurants wurden so bewertet. Ein Stern war, ist ein Stoppwert, zwei war, ist ein Umwegwert, drei war, ist eine Reisewert.
Oh, herrlich.
Für,
jetzt will ich Trucker werden.
Ich will Koch werden.
Ja, okay.
Aber okay, für Sie ist das dabei. Jetzt will ich Trucker werden. Das ist nicht die Moral der Geschichte. Und dann kommen die unangekündigt und teilweise auch, da kommen die auch mit Familien und so, dass du keine Chance hast, die zu erkennen.
Das ist dann so eine Fake-Familie von Schauspielern. Alles Schauspieler.
Der Freund eines Arbeitskollegen hat keinen Stern bekommen, weil der erste kam, hat ihm auch einen Stern gegeben. Der zweite hat dann keinen Tisch mehr bekommen in dem Jahr. Einfach. Durch Zufall.
Ja, gut, aber das. Da kriegt man, das ist, läuft in die Bewertung des Restaurants mit ein, ob man einen Tisch kriegt.
Nee, der konnte einfach nicht. Es war einfach, der konnte nicht bewerten.
Ach so.
Weil die kommen ganz normal. Die melden sich an, kommen dann hin, und Restaurants müssen aber sehr viel aufwenden und sehr viel in Vorleistung treten, wenn die einen Stern bekommen. Weil du musst halt schon ein weirdes Konzept an den Tag legen, und dass du, ein Restaurant kann nicht ewig auf einen Stern warten. Also du musst sehr viel in Vorleistung treten und sehr viel aufwenden, um einen Stern zu bekommen. Und dann hilft ein Stern natürlich, um danach die Kundschaft ranzutreiben. Aber ein Stern, wenn der Stern nicht kommt, dann musst du irgendwann auch Restaurant sagen, okay, dann verbreitern wir jetzt wieder das Konzept und machen einfach eine breite Karte.
Aber muss dann diese Fake-Tester-Familie auch so Fake-Gespräche führen, während sie essen?
Ja,
exakt. Und also der eine hat
gibt ein Skript.
Und dann so, und wie war dein Tag, Schatz? Schön.
Gut, sehr, sehr gut.
Und na Kinder, wie war es in der Schule?
Sehr gut, Frau Meier. Und die Kinder sind sehr schlechte Schauspieler, obviously. Aber ich glaube,
oder der Koch so, verdammt nochmal, Frau Meier hat dir eine 2 gegeben. Moment mal, letzte Woche hatte sie gesagt, sie ist bei Frau Rüppel.
Du bist bei Michelin. Und alle so, oh no Michelin.
Aber hol den Feuerlöscher.
Drei Sterne. Es sind aber wirklich, glaube ich, echte Familien.
Ich habe, es gibt eine sehr gute Doku über ein Sushi-Restaurant. Yuri Dreams of Sushi. Yuri?
Oder diesen Typen, der da alleine sitzt.
Ich glaube, Yuri. Und da geht es in der Doku geht es so ein bisschen um ihn, um seinen Sohn.
Ah.
Weil der Sohn soll das Restaurant übernehmen, so ein bisschen. Und er ist halt so der krasse Sushi-Meister, der halt das Sushi perfektioniert. Und dann siehst du ganz genau, dass dann irgendwie, der hat ganz viele Konzepte und super krass. Und am Ende geht es halt darum, ob er diese 3-Sterne-Wertung kriegt oder irgendwie so. Das ist das Beste, was man kriegen kann. Und am Ende heißt es dann so, der hat 3 Sterne bekommen am Ende. Und an allen Tagen, an denen die Tester da waren, hat sein Sohn Sushi gemacht.
Oh, what?
Ja.
Geil.
Das ist schon echt ein geiles Ende für eine Doku, ja.
Oh, es gibt so geile Doku-Enden. Ja. Ich will es nicht zu viel verraten. Du hast ein bisschen gespoilt jetzt. Naja, egal.
Nee, der Film ist 10 Jahre alt.
Und ich bei Dokus ist es ja auch egal. Nee, aber es gibt diese tolle Doku über die Flat Earther auch bei Netflix.
Ja.
Und ich muss sagen, ich habe echt die lieb gewonnen im Laufe der Doku, weil die halt sagen, und wir beweisen euch auch, dass die Erde flach ist. Und ich denke mir so, ja, geil.
Ja.
Glaubt da gerne dran, wenn euer Drang nicht ist, Leute zu beeinflussen ohne Fakten, sondern herauszufinden und zu falsifizieren, eure Theorie, mega. Und es endet halt damit, wie sie auf ihren Testergebnisse starren und sagen, ja, scheiße. Und dann Abspann kommt und man denkt, geil, das ist die beste fucking Doku.
Ja, ja.
Schau mal die Flat Earther Doku bei Netflix, die jetzt gar keinen Spaß mehr macht mit diesem Wissen.
Nee, auf jeden Fall. Aber
nee, schon
mal. Ich hatte mir tatsächlich, aber wenn es so eine Doku ist, dann ist es gut, weil ich dachte, es ist so und wir machen uns über, also ich dachte, es ist eine Flat-Earther-Doku von Flat-Earthern und man schaut sich die an, um sich über die lustig zu machen.
Nee.
Ah, okay. Nee, weil da war ich mir nicht sicher, ob ich mir die anschauen kann, weil ich denke mir, wenn ich den
jetzt... Es ist von Normalos über Flat-Earther, um sich über die lustig zu machen, die aber auf der Reise erkennen, dass es mehr dahinter steckt, als nur sich darüber lustig zu machen. Es sind ja auch Leute, die dann oft sich einen Sinn suchen, also in ihrem Leben was Besonderes zu sein. Das sind ja meistens Leute, die gar nichts Besonderes sind und diesen Drang haben, den ja jeder Mensch hat, irgendwie was aus sich zu machen. Und in dem Moment, wo du natürlich, kannst du es total einfach machen, indem du sagst, okay, aber ich gehöre jetzt zu den wenigen Leuten, die das wissen, dass die Erde flach ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann, glaube ich, kann man das sich auch so zu einem gewissen Grad einreden. Das ist
was Besonderes.
Du bist
der Einzige, der es weiß.
Ja. Ich hab's durchschaut.
Aber ich habe so ein bisschen die Theorie, dass viele Verschwörungstheorien nur so erfolgreich sind, weil es so viel Spaß macht, sich über die lustig zu machen. Weil viele auch außerhalb der Verschwörungstheorie-Bubble Aufmerksamkeit
und Zeit
und Artikel schreiben und Videos machen und so. Und würde man, und das ist natürlich wichtig, über die aufzuklären, aber ich glaube, würde man die einfach ignorieren, würden die nie so große Tragweite bekommen. Weil in deren Verschwörungstheorie-Mindset ist natürlich auch immer drin, ja, die Medien wollen uns klein halten, die Medien machen uns schlecht, das sind alles bezahlte Trolle, wir müssen enger zusammenrücken, wir müssen mehr dagegen kämpfen. Und jeder, der medienskeptisch ohnehin schon ist, was ja viele Menschen sind, sieht dann diese, oh, guckt euch mal die Trottel an und denkt sich, naja, irgendwie, die haben dann auch Bock auf diese Anti-Medien-Schiene. Und ich glaube, es wäre fast besser, die einfach zu ignorieren, was schwer ist, weil sie sind sehr dumm und es macht Spaß und sehr lustig. Und viele denken, haha, wenn wir uns da lang genug über die lustig machen, dann schwächen wir die, aber ich glaube, man stärkt sie eher, weil dadurch natürlich die Aufmerksamkeit
auf
ist. Und viele dann auch so sagen, ah, okay, vielleicht ist da was dran, habe ich mal gehört, aber ich weiß es nicht. Das ist schwierig.
Nicht ganz der Streisand-Effekt, aber ungefähr.
Ja, ist schwierig.
Ja, du generierst halt einfach Aufmerksamkeit. Ja, ich glaube, es sind schon die richtigen Theorien bekannt, die über die es Spaß macht, sich lustig zu machen. Ja, aber war nicht Galileo damals auch ein Verschwörungstheoretiker in den Augen der Gesellschaft?
Nee.
Sind Verschwörungs... Klar.
Ja, aber der hatte ja Beweise. Also der hat es ja wissenschaftlich untersucht. Der hat
Stethoskop
in den Himmel geguckt.
Ja, ich sag nur, im
gesellschaftlichen... Ja gut, aber so ist jeder Wissenschaftler ein Verschwörungstheoretiker, bevor seine Theorie anerkannt ist.
Ja.
Das kannst du ja auch nicht sagen. Gut, so denken viele Verschwörungstheoretiker.
Nee, genau. Jetzt ist die Frage, wie man es definiert. Die Leute, die wir jetzt als Verschwörungstheoretiker bezeichnen, verfechten natürlich Theorien, wo es Beweise dagegen gibt.
Ja, aber die Leute, die Galileo widersprochen haben, haben ihm ja nicht widersprochen aufgrund von wissenschaftlichen Fakten, sondern weil es in der Bibel steht.
Ja, genau.
Und dann, das ist eine andere Art von Argumentation. Als wenn man jetzt heute sagt, ah, hier sind wissenschaftliche Fakten, warum die Erde keine Scheibe ist. Aber es stimmt schon, es ist schon gut, dass
vor man... Vor dem Punkt, wo er Fakten hatte.
Ja, es ist schon gut, dass man auch das Bewusstsein schafft, dass jemand, der an Chemtrail glaubt, Depp ist. Weil du dann einfach sagst, wenn jemand am Esstisch anfängt, über Chemtrails zu reden, weißt du genau, okay, kannst ihn sofort einordnen und kannst dann auch allen sofort sagen, pass auf.
Und es sind auch oft Leute aus dem rechten Spektrum. Das ist wirklich eine sehr, sehr seltsame Verkettung, finde ich immer.
Ich stelle mir vor allem immer vor, wie das in diesen Verschwörungstheoretikerkreisen ist, weil die haben ja teilweise auch komplett widersprüchliche Theorien, gerade bei 9-11.
Ja.
Die sind alle klar, dass 9-11 ein Inside-Job war, aber die Hälfte sagt, das war eine Rakete, die andere Hälfte sagt, das war eine Sprengung.
Das ist ein großes Problem.
Und wie unterhalten die sich denn miteinander?
Das ist auch ein Thema bei dieser Netflix-Doku, weil es gibt halt die trennen sich dann nochmal auf. Es gibt nämlich die glauben, wir leben in einer Kuppel.
Ja.
Es gibt, und der Himmel ist ein Bildschirm. Und es gibt die
Bildschirm?
Glauben. Der Himmel ist ein Bildschirm. Und es gibt Leute, die glauben, die Sonne dreht sich so über diese Scheibe.
Ja, ja.
Alle haben aber so sehr holozentristische Weltbilder. Also, dass das Universum irgendwie ein Fake ist und wir aber in einem Versuchsglas sind oder dass die Sonne sich um die Erde dreht und so weiter.
Mhm.
Aber. Das ist schon auch interessant und die raufen sich halt zusammen für so eine Tagung, aber man merkt so, die Hälfte des Publikums zuckt so mit den Augen, wenn jemand sagt, und deswegen müssen wir raus dieser Kuppel, weil die sagen, ja, aber das daran glauben wir nicht. Wir sind hier, weil wir...
So weit,
dankeschön.
So weit nicht.
Aber das ist schon interessant.
Und dann zwei Leute, die sehen halt, die Erde ist schon flach, oder? Die Erde ist flach.
Ja.
Oder? Und ich meine, dass die Medien das nicht sagen, ist ja klar, die sind ja alle bezahlt, ne? Und ich meine... Hitler lebt auf dem Mond, oder? Ist ja auch klar.
Nee, was?
Ja, Hitler lebt auf dem Mond natürlich.
Wie?
Ja, Hitler lebt auf dem Mond.
Klar. Aber das habe ich jetzt
nicht. Die Reptiloiden haben ihn entführt und von der Erde auf den Mond, als er nach Argentinien geflohen ist. Ja, klar.
Argentinien? Ich glaube nicht an.
Wie?
Ich glaube nicht an Argentinien.
Wie? Ja, natürlich Argentinien.
Das Land, in das Hitler geflohen ist. Nein, es gibt. Hitler ist erstens nicht geflohen und zweitens glaube ich an das Land Argentinien nicht. Wir sind die Argentinienlosen. Wir glauben, dass Südamerika nicht aus Argentinien ist. Erfindung der
Briten. Schon flach.
Ja, ist flach.
Ja, ist schon flach.
Ja, ist flach.
Argentinien ist flach.
Argentinien existiert nicht. Argentinien ist eine Idee der Briten.
Briten existieren nicht.
Was?
Briten existieren nicht.
Du hast ein Wort für die Briten.
Scheiße, hast recht. Aber ich glaube, das mit Hitler schon.
Ja, okay.
Sorry, ich glaube es halt einfach.
Wie viele Beweise hast du?
Ja, Fotos, die so ein bisschen verwackelt sind und unscharf. Yeah.
Alle von einer Quelle?
Ja.
Ja.
Ja. Nicken anerkennend.
Ja. Anerkenntnis nicken. Yes.
Verwackelte Fotos aus einer Quelle.
Ja. Ich liebe es.
Love it.
Das ist mein Elixier. Ach ja.
Ach, herrlich.
Ja, liebe Leute, das war eine schöne weitere Folge des DPU, des Podcast-UFO-Podcast-Projektes.
Sind wir nächste Woche? Nein.
Du bist ganz falsch gerade.
Ich bin völlig falsch.
Im Kalender verrutscht. Wir sind am 5.6. in Leipzig.
Ja, wir freuen uns sehr auf euer Kommen.
Wir freuen uns sehr auf euer Kommen, genau. Tickets gibt es, glaube ich, nicht mehr.
Nee. Vielen Dank.
Aber, Dankeschön.
Ansonsten vielen Dank an Debbie für das fantastische Intro. Vielen Dank. Wir haben noch
vielen Dank an die Sonne dafür, dass ihr uns immer mit Wärme schenkt auf unserem runden Planeten.
Vielen Dank an die Erde, dass wir auf ihr laufen dürfen.
Geht gerne wählen.
Ja.
Und
du könntest dich ein bisschen mehr anstrengen.
Ja. Von dir Feedback kommt für wenig Licht. Es kam mal mehr Licht vom Mond. Ja. Nur mal so als These rausgehauen.
Einfach ein paar Looks oben drauf.
Falsifiziert mir immer das. Ich glaube einfach mal dran.
Ja.
Vom Mond kam mal mehr Reflexionslicht.
Der Mond nimmt ab.
Mond?
Der Mond hat keinen Bock mehr.
Von dem Mond kommt ein bisschen weniger zurück.
Macht's
wir
gut.
Geben, viel geben, wenig, wenig geben.
Bis nächste Woche, ciao. Wir heben ab. Macht's gut, ciao.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.